Ich predige heute Morgen über Römer 15, Vers 1 bis 13. Römer 15, Vers 1 bis 13. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Ungefestigten zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen zu leben. Jeder von uns lebe dem Nächsten zu gefallen, für das Gute zu dessen Auferbauung. Denn auch Christus hat nicht sich selbst zu gefallen gelebt, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was vormals geschrieben worden ist, das ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch die Geduld und durch den Trost der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott der Geduld und des Trostes aber verleihe euch, untereinander gleichgesinnt zu sein, nach dem Willen Christi Jesu. Damit ihr einmütig mit einem Munde Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, preist. Darum nehmet einander an, wie auch Christus euch angenommen hat zur Ehre Gottes. Ich meine nämlich, dass Christus Diener der Beschnittenen geworden ist, der Wahrhaftigkeit Gottes wegen, um die Verheißung an die Väter zu bestätigen. Dass aber die Heiden Gott preisen müssen, wegen der ihnen widerfahrenen Barmherzigkeit, wie geschrieben steht, darum will ich dich bekennen unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Und wieder heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und wieder, lobet den Herrn alle Heiden und preisen sollen ihn alle Völker. Und wieder sagt Jesaja, es wird da sein das Wurzelschoss Isais und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen. Auf ihn werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden, durch den Glauben, damit ihr reich seid in der Hoffnung, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist ein sehr langer Abschnitt. Man könnte 7 Punkte nehmen als Kennzeichen einer christlichen Gemeinde. 7 Punkte als Kennzeichen einer christlichen Gemeinde. Der erste Punkt ist Rücksichtnahme. Wenn Jesus jemand von uns gewinnt, dass er Christ wird, dann hat derjenige ein neues geistliches Leben. Das heißt, Jesus in seinem Herzen schenkt ihm ewiges Leben. Das ist etwas völlig Neues, was vorher nicht da war und das ihm sozusagen den Himmel öffnet in einem bildhaften Vergleich. In der Bibel steht, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das heißt, in Jesus, wenn er in meinem Herzen ist, bin ich ein neues Geschöpf, nämlich ein Mitbürger im Reich Gottes. Ich habe jetzt eine himmlische, ewige Heimat. Mein Bürgerrecht ist im Himmel, obwohl ich noch hier unten natürlich lebe. Wenn Menschen Christen sind, dann sind sie an einem Punkt alle gleich. Sie haben alle Christus im Herzen. Alle, da gibt es überhaupt keine Ausnahme. Denn wenn Christus nicht in dem Herzen ist, ist er nicht Christ. Aber sie haben trotzdem viele Unterschiede. Wenn jemand Christ wird, der vorher ängstlich war, wird er hinterher sicher kein Draufgänger werden. Wenn einer war, der vorher sehr ordentlich war, wird er auch hinterher noch sehr viel Wert auf Ordnung legen. Und so gibt es sehr viele Unterschiede, auch bei Christen. Wenn jemand mehr ein aktives Temperament hat, wird er sich sicher unterscheiden von jemandem, der ein passives Temperament hat, ein zurückhaltendes. Der eine ist sehr theoretisch, der andere sehr praktisch, der eine ist sehr konservativ, der andere sehr progressiv, der eine ist ängstlich erzogen, der andere ist mit Vertrauen erzogen und es wirkt sich irgendwo ja aus in seinem Leben. Der eine ist jung und möchte die Dinge gerne schnell und radikal verändern, der andere ist älter und er weiß, das geht nicht so schnell, da braucht man mehr Zeit dazu, er denkt nicht so radikal. Der eine hat ein grobes Raster. Das heißt, ihm sind bestimmte Dinge wichtig und so sensible Dinge interessieren ihn nicht so stark. Der andere ist sehr sensibel, der sieht schon, ich übertreibe jetzt mal, das einzelne Staubkorn irgendwo liegen und möchte es verändern. Und die Frage ist, wie kommen all diese völlig verschiedenen Leute miteinander aus? Das ist ja schon ein Geheimnis in einer Ehe, wie kommen so Leute miteinander aus, die neu heiraten? Und plötzlich feststellen, wir lieben uns zwar, aber wir sind doch ganz schön verschieden. Wir reiben uns so ein bisschen, nicht nur immer in Liebe, sondern manchmal auch in richtigen Auseinandersetzungen. Und in einer Gemeinde sind es ja mehr als zwei Leute. Wie kommen wir miteinander aus? Und da sagt hier dieser Abschnitt der Bibel, nehmt Rücksicht aufeinander. Nehmt Rücksicht aufeinander. Es heißt es, wir aber die Starken sind verpflichtet, die Schwachheiten der Ungefestigten zu tragen. Und dann geht es weiter, jeder von uns lebe dem Nächsten zu gefallen. Also nicht nur, dass es mir gut gefällt, was ich tue, sondern dem anderen auch gefallen möchte. Das ist wichtig. Rücksicht nehmen aufeinander macht das Zusammenleben möglich in der Partnerschaft der Ehe, sicher aber auch in dieser größeren Partnerschaft einer Gemeinde. Wobei ich denke, bei uns wäre Rücksicht nehmen aufeinander nicht nur, dass ich überlege, dass ich keinem auf den Fuß trete, das geschieht oft gar nicht so furchtbar schnell, sondern dass ich überhaupt Interesse bekomme an dem anderen. Dass sich jüngere Leute auch interessieren für Ältere. Was machen die eigentlich? Habe ich schon mal für Ältere gebetet in dieser Gemeinde? Oder Ältere interessieren, was machen eigentlich die Kinder? Heute Mittag ist Kinderweihnachtsfeier. Stehe ich da zum Beispiel im Gebet dahinter? Interessiert mich das überhaupt? Oder wenn ich aus dem Gottesdienst rausgehe, dass ich sage, oh, ich gehe jetzt nach Hause. Schön, sollen doch die anderen Leute auch nach Hause gehen. Oder dass ich mich interessiere für irgendjemanden, den ich ein Stück weit kennenlernen möchte, dass ich mich ihm vorstelle und ein Gespräch anfange, zum Beispiel. Rücksichtnahme heißt, dass Gott uns hilft, den anderen nicht wegzuschieben. Ich denke aber, es bedeutet noch viel mehr, dass wir ihn überhaupt erst einmal entdecken, dass Gott uns Interesse schenkt füreinander. Christen leben vom Angenommensein, dass ich angenommen bin durch Christus, und er mich befähigt, andere anzunehmen, so wie es dann hier heißt, darum nehmet einander an, wie auch Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Das wäre der erste Punkt, Rücksichtnahme und Interesse füreinander. Der zweite ist Ermutigung aus der Bibel. Hier steht, dass vieles in der Bibel, nicht vieles, alles, was früher geschrieben wurde, zu unserer Belehrung geschrieben wurde, damit es uns Geduld und Trost und Standhaftigkeit verleiht. Ermutigung aus der Bibel. Das ist etwas, was Christen kennzeichnet, dass sie ihre Lebensweisheit nicht aus irgendwelchen Nachschlagebüchern nur beziehen, sondern aus der Bibel. Ermutigt werden dadurch, dass sie dieses Buch lesen, dass sie es liebgewinnen und sich einprägen. In diesem Buch gibt es viele Vorbilder, Menschen, die mich beeindrucken durch ihren Lebensstil, Menschen, die sich nicht unterkriegen lesen und in denen die Segensspur Gottes deutlich wurde. Es gibt natürlich auch viele persönliche Zusagen. Das Hauptvorbild ist natürlich Jesus. Der lebte nicht sich selbst zu gefallen, sondern er lebte für uns. Und dadurch konnte er uns erlösen. Oder wir sprachen gerade in Bodenrot über das Leben Josefs, einem jungen Mann, der Probleme mit seinen Geschwistern hatte, weil sie seine Erwählung nicht anerkennen wollten. Und er ihnen trotzdem zum Segen wurde. Das ist eine Ermutigung. Man kann selbst Menschen, die einem im Moment nicht verstehen, zum Segen werden. Weil Gott viel Zeit hatte und diesen Segen vorbereitet. Ermutigung durch die Bibel ist ein zweiter Punkt für eine Gemeinde und für das Leben von Christen. Und ich denke an ein Zitat, das ein Pfarrer, wenn er so einen Hausbesuch machte, sagte oft am Ende, wenn er den Leuten einen Bibelvers gesagt hätte, sagte, legt euch das unter die Zunge und lutscht daran wie an einem Bonbon. Legt euch das unter die Zunge und lutscht daran wie an einem Bonbon. Das heißt, wenn so ein besonders guter Bibelvers einem wichtig wurde, dann wäre es gut, daran zu lutschen. Das heißt, ihn gedanklich überhaupt erst einmal da zu haben, ihn sich einzuprägen und dann so den Zuckergehalt oder all das, was einem Freude macht, daran rauszuholen, damit es mich stärkt. Deshalb die Ermutigung, sich Bibelverse einzuprägen. Bibelverse, die einem gut gefallen. Das ist so wichtig. Denn in den entscheidenden Situationen werden die einem einfallen und ermutigen. Ich könnte ihn jetzt viele nennen. Ich will ihn einen nennen aus Philipper 4, Vers 6. Wo es heißt, sorget euch um nichts, sondern in allem lasset im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden. Allein was so eine Aussage schon Ermutigung verleiht, ist großartig. Legt euch das unter die Zunge und lutscht daran wie an einem Bonbon. Das war der zweite Punkt, Ermutigung aus der Bibel. Der erste war Rücksichtnahme und Interesse. Der dritte Punkt ist Eintracht, dass man miteinander auskommt. Es gibt ja viele Sportvereine, die heißen Eintracht, weil sie wissen, nur wenn wir gemeinsam an einem Strick ziehen, können wir was gewinnen. Das hindert sie aber nicht daran, ihren Trainer irgendwann auf die Straße zu setzen, wenn es vielleicht doch nicht so läuft. Das heißt, die Eintracht unter Menschen ist immer gefährdet, egal ob das ein Sportverein ist oder eine Gemeinde oder eine Familie oder eine Firma. Es ist immer eine Gefährdung da, weil wir diesen Unfrieden in unserem Herzen haben. Viele freuen sich ja im Moment darüber, dass so einige Raketen scheint nicht zum Einsatz kommen sollen und verschrottet werden. Das finde ich nicht schlecht, aber die Raketen sitzen in meinem Herzen. Die sitzen nicht irgendwo in der Lüneburger Heide oder im Westerwald oder sonst wo. Die sitzen hier tief drin und es ist die Frage, ob diese Raketen entwaffnet werden oder ob wir nur militärische Raketen abbauen. Wenn Gott uns einen Blick werfen lässt in den Unfrieden unseres Herzens, wie aggressiv wir sein können, welche Raketen wir verschießen nach rechts und links, dann müsste die Abrüstung tief drinnen anfangen, dadurch, dass dieser Friedefürst dort sein Reich aufbaut. Und dann muss es natürlich irgendwo nach außen gehen. Es ist keine Kritik an diesem Abrüstungsbeschluss, ich finde ihn gut. Aber die Abrüstung muss bei dem Einzelnen im Herzen anfangen und weiter nach außen gehen. Damit Eintracht entstehen kann und wir nicht Aggressionen aufeinander loslassen. Die Eintracht damals war nicht so einfach herzustellen. Da gab es nämlich Christen, die waren früher Juden gewesen und andere, die waren Heiden gewesen. Und die einen, die nahmen es mit den Verpflichtungen Gottes ganz ernst und die anderen waren ein bisschen großzügiger. Eintracht unter Christen bedeutet nicht, dass wir ein Denken bekommen, das wie eine Uniform hat, dass jeder gleich denkt. Es gibt viele Standpunkte, die Christen haben können, die durchaus verschieden sind. Aber es ist wichtig, dass Gott uns hilft, einander anzunehmen, trotz des anderen Standpunkts. Wenn ich mich mit jemand gut verstehe, kann ich mit ihm über Sachfragen sehr verschiedener Meinung sein und werde ihm helfen können. Und ich denke, das ist sicher wichtig. Wenn ich ihn persönlich nicht so mag, dann werden Sachfragen, die unterschiedlich sind, sofort zu persönlichen Differenzen führen. Es ist wichtig, dass Gott uns Eintracht schenkt untereinander durch Liebe. Das war der dritte Punkt. Erste war Rücksichtnahme, zweite Ermutigung durch die Bibel, der dritte Eintracht. Der vierte ist Geduld. Ist die Frage, was bedeutet Geduld? Geduld kann bedeuten, dass ich einfach die Sachen laufen lasse. Ich kann sowieso nichts machen, so ganz passiv. Geduld kann auch bedeuten, dass ich eine Drucksituation standhaft bewältige, dass ich nicht weglaufe, weder innerlich noch äußerlich. Und es wäre sicher gut und wichtig, Geduld zu lernen, weil Gott durch Geduld viele Dinge verändert. Ist die Frage, junge Leute möchten Dinge oft schnell verändern, radikal. Ältere haben manchmal mehr Geduld, manchmal auch weniger. Ich denke dann an ein Beispiel vom Zahnarzt. Jugendliche werden es wahrscheinlich gut verstehen, dass bei einem Zahnarzt manchmal Zähne, die so ein bisschen schräg stehen, gerade gerichtet werden. Wie macht er das? Am schnellsten ging es natürlich, wenn er eine Spange nehmen würde, eine Zange und die Zähne gerade biegen. Dann wären die schnell gerade. Aber sie würden bei der Prozedur wahrscheinlich auch abbrechen oder die Wurzeln rausgerissen. Ein Zahnarzt macht das viel feinfühliger. Er legt eine Zahnspange an, die einen ganz schwachen Druck ausübt und dadurch im Lauf von Wochen und Monaten Zähne in eine neue Richtung bringt. Das ist Geduld zu haben. Und ich denke, dass Gott oft ähnlich arbeitet wie so ein Zahnarzt, dass er ganz viel Zeit sich lässt, bis etwas verändert wird. Durch einen ganz sanften Druck, den er durch seine Liebe ausübt. Und deshalb ermutigt er uns, auch Geduld miteinander zu haben, denn im Leben von jedem von uns gibt es dieses und jenes, was verändert werden müsste oder verändert werden kann. Gilt sicher auch für eine Gemeinde. Geduld haben miteinander. Ein fünfter Punkt ist, dass wir einander tragen sollen. Das Wort tragen, ich meine, tragen ist immer eine gewisse Belastung. Wenn ich Lasten ablegen kann, bin ich dankbar dafür. Obwohl natürlich manche, gerade junge Leute, so bewusst Lasten nehmen, indem sie Gewichte stemmen und ihre Muskeln üben, damit sie wachsen. Durch Tragen können auch unsere geistlichen Muskeln wachsen. Und es steht hier schlichtweg, wir sollen die Schwachheiten von anderen Christen tragen. Jetzt könnte jeder von sich mal überlegen, worüber werden sich in meinem Leben andere Christen freuen? Da gibt es sicher eine ganze Menge. Und dann könnte man einen zweiten Durchgang machen. Was wird Ihnen schwerfallen an mir? Ja, was müssen Sie vielleicht tragen lernen? Und da wird einem auch einiges einfallen, vermutlich. Und vielleicht kann man für beides beten, für das eine danken und für das andere bitten, dass die anderen es wirklich mittragen. Ja, und Gott ihnen hilft, sich nicht darüber zu ärgern, sondern im Gebet weiterzukommen. Hier steht schlichtweg, wir sollen einander tragen, und zwar die Schwachheiten eines anderen. Schwachheiten heißt dort, wo er die Dinge noch nicht so freizügig behandelt, wie Gott es möchte. Es heißt nicht, dass ich die Sünden eines anderen tragen soll. Schwachheit bedeutet nicht unbedingt alle seine Fehler, aber ich darf ihn mit seinen Fehlern vor Gott bringen im Gebet und ihn bitten, dass er ihn verändert und mir hilft, ihn zu lieben und nicht wegzuschieben. Einander tragen ist dasselbe Wort wie bei dem Kreuz tragen. Jesus sagt ja immer, dass wir das Kreuz tragen sollen, wenn wir mit ihm gehen. Das heißt, dass wir auch Schwierigkeiten auf uns nehmen und ihm trotzdem folgen. Jeder von uns ist ein Geschenk für seine Gemeinde. Jeder von uns ist ein Geschenk für seine Gemeinde. Und jeder von uns ist eine Aufgabe für andere. Beides in einer Person. Und es ist gut, mit Gott darüber zu reden, für sich selbst und für andere. Es war dieser fünfte Punkt, einander tragen. Der vorher war Rücksichtnahme, Ermutigung durch die Bibel, Eintracht und Geduld. Ein sechster Punkt ist Hoffnung haben. Christen sind Menschen, die Hoffnung haben. Eine Hoffnung jeden Tag, weil Gott jeden Tag da ist, und eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. In beiden Punkten unterscheiden wir uns ein Stück weit von Menschen, die Gott nicht kennen. Es gibt keine hoffnungslosen Situationen. Es gibt nur Menschen, die Hoffnung fallen ließen. Aber wenn wir mit Christus leben, dann ermutigt er uns immer wieder zur Hoffnung. Und zwar einmal über den Tod hinaus, dass wir einmal bei Gott sein werden, als Freund, aber auch jeden Tag, weil wir jeden Tag mit dieser Kraft Gottes rechnen und leben dürfen. Und diese Hoffnung führt zum Lob Gottes. Das wäre der siebte und letzte Punkt. Das ist das Ziel unseres Lebens, Gott zu loben. Und eine Gemeinde ist ein Instrument mit vielen Seiten, das Gott loben kann und lernt. Wenn ein Riss in der Bruderschaft einer Gemeinde ist, dann ist ein Riss in diesem Instrument. Jetzt kann ich mir natürlich verschiedene Instrumente vorstellen. Bei manchem Instrument macht ein Riss überhaupt nichts aus. Ja, wenn so eine Orgel einen Riss hätte im Holzgehäuse außen, sähe nicht so schön aus, die würde genauso spielen. Es sei denn, dass die Luftkammer angetastet wäre und da die Luft rauszischt, dann wäre es schon unangenehm. Wenn natürlich eine Glocke einen Riss hat, dann kann ich sie gerade zum Altmetall wegstellen. Die wird keinen gescheiten Ton mehr hergeben, sondern nur noch ein Geräusch produzieren. Es ist gut, wenn Gott Risse in Bruderschaft heilt durch Liebe. Wenn er uns Dank schenkt füreinander und dadurch Freude ermöglicht und Frieden im Herzen, auch in einer Gemeinschaft, in einer Partnerschaft. Die Frage ist, welche Lebensmelodie habe ich? Ist es eine Lebensmelodie der Bitterkeit, der Kritik? Oder ist es eine Lebensmelodie des Dankens und des Lobens? Mich hat ein Zitat sehr beeindruckt von einem alten Mann. Ich weiß nicht, wer unter uns sich alt fühlt, die meisten wahrscheinlich nicht. Aber es ist interessant, wenn wir darüber nachdenken. Was sagte der? Was kann ich, alter, kranker Mann, anders tun, als Gott preisen? Was kann ich, alter, kranker Mann, anders tun, als Gott preisen? Es wäre interessant gewesen, wie wir diesen Satz fortgesetzt hätten, wenn ich nur gesagt hätte, was kann ich, alter, kranker Mann, anders tun, als... Und jetzt hätten wir den Einzelnen da mal den Satz ergänzen lassen, was er dann gesagt hätte. Und er sagte, als Gott preisen. Das heißt, ich werde den Kopf nicht hängen lassen, sondern zu dem hinschauen, der mich sehr liebt. Ich will die 7 Punkte noch einmal erwähnen. Der erste Punkt war Rücksichtnahme und Interesse füreinander. Der zweite Ermutigung durch die Bibel. Dann Eintracht, Geduld, einander tragen, Hoffnung haben und Gott loben lernen. Ich finde es gut, Gott loben zu lernen mit Psalmversen, weil einem das hilft, loben zu lernen. Das fällt einem manchmal schwer, Gott zu loben. Zum Beispiel den Psalm 145 kann man auswendig lernen. Falls man in einer Woche nur einen Vers lernen würde, hätte man den auch in einiger Zeit gelernt. Man könnte Gott loben mit diesen Worten seiner Bibel und dabei selbst Freude haben, weil in der Bibel ja das Wort Lob und Segen dasselbe Wort ist. Ich denke, dass Gott uns liebt und die Grundmelodie unseres Lebens sollte die sein, Gott loben zu lernen, über dem, was uns Jesus schenkt, aber auch über anderen Menschen unserer Umgebung, vor allem auch über Christen seiner Gemeinde. Lieber Herr Jesus Christus, du weißt, was die Grundmelodie ist im Leben von jedem von uns und du weißt, dass sie sehr oft nicht Lob ist. Wir demütigen uns vor dir darunter und beten, dass wir den Reichtum deiner Liebe noch mehr erkennen und annehmen und auch anderen nicht verweigern und ganz persönlich dich loben lernen, weil du da bist. Amen.